Im Namen Jesu begrüße ich euch alle zur Predigt. Ich starte mit einer Frage. Wie viel Zeit, schätzt ihr, verbringt ein Mensch im Lauf seines Lebens mit Suchen? Und zwar mit diesem ganz banalen Suchen nach Schlüsseln, nach Handy, nach Geldbeutel, nach Unterlagen, nach Büchern, nach Werkzeugen, nach Kleidungsstücken oder Gegenständen aller Art. Macht mal eine Vermutungsschätzung und ruft sie in den Raum, was ihr denkt, auf was für eine Zeit läppert sich das denn so im Laufe eines Lebens? 5 Jahre. 5 Jahre. Okay. Vielleicht bei manchen ja. Haben wir noch andere Schätzungen?
Ein halbes Jahr.
Kopfschütteln noch? Kleiner, größer? Letzte Schätzung? 3 Jahre. Also das ist natürlich sehr schwer zu erheben und wahrscheinlich auch wahnsinnig typabhängig. Aber es gibt immer Leute, die versuchen, für sowas mal Statistik zu berufen und das irgendwie einzuschätzen. Also das, was ich gefunden habe, sagte, da gehen die Schätzungen von einem halben Jahr bis zu 2,5 Jahren, die ein Mensch im Lauf seines Lebens mit dem Suchen nach Gegenständen oder greifbaren Dingen verbringt. So, wenn ich jetzt frage, bist du oft am Suchen? Wer von euch würde sagen, subjektive Selbsteinschätzung, ja, ich bin ziemlich oft am Suchen nach irgendwelchen Gegenständen. Einfach mal zeigen. Ja, so vielleicht nicht ganz 50% unter uns. Wer würde sagen, nein, ich bin nicht so oft am Suchen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch oder ich habe nicht so viel Zeug, wo das rumliegen kann. Also wer würde sagen, ich bin subjektiv eingeschätzt wenig am Suchen? Okay, also ich würde sagen, das ist deutlich weniger, eher vereinzelt jetzt zu dem ersten. Wenn man das Ganze jetzt weiterfasst, also nicht nur Gegenstände, sondern Suche nach Informationen, nach Ideen, nach Antworten, nach Problemlösungen, nach Sinn oder nach Liebe, dann würde der eine oder andere vielleicht sagen, ja, da bin ich schon mein ganzes Leben gefühlt am Suchen. Von daher die Frage, bist du auf der Suche nach dem, was über Gegenstände hinausgeht, nach Sinn zum Beispiel, nach Liebe. Wer würde sagen, ja, also ich bin auf der Suche nach dem, was Sinn macht oder nach Gott? Ja, also auch ein paar. Glückwunsch an die anderen, ihr habt demnach schon gefunden, was ihr in diesem Bereich gesucht habt. Das freut mich sehr und ich hoffe, wir werden von dem, was ihr gefunden habt, auch partizipieren. Wenn es in diesem Bereich geht, dass wir nach Sinn oder nach Liebe oder nach Antworten suchen, dann verbindet sich das oft mit Idealen von Menschen, also einem idealen Partner, mit einem persönlichen Idol oder einem persönlichen Helden oder auch, wenn es ins Ideologische reingeht, mit einer Licht- und Heldengestalt. Ja, jemand, der ein Volk wieder zurechtbringt oder dann eben auch in den Glaubensbereich hinein nach Lichtgestalten, die noch mehr sind, ja, die Erlöserfiguren sind, die Messias sind. Die Juden zur Zeit Jesu glaubten an den einen Gott, den Schöpfer aller guten Dinge. Sie glaubten vereinfacht gesagt, dass die Schöpfung einerseits immer noch herrlich ist, aber andererseits durch die Entscheidungen von Menschen, es ohne Gott zu versuchen, auch in dem furchtbaren Chaos. Und dass der Messias kommen wird, der diesem Zwiespalt von guter Schöpfung und Chaos in der Schöpfung durch Sünde und den Versuch, ohne Gott zu leben, sowohl für ihr Volk als auch für die ganze Welt und die ganze Schöpfung lösen wird. Und heute ist der Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus nach Jerusalem einzog. Und ich lese euch den Text vor, hinter dem, finde ich, eine ganz große Dynamik steckt. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Eselsfohlen. Das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. So, in Kinderbibeln findet ihr diesen Einzug Jesu in Jerusalem oft so oder so ähnlich dargestellt. Ja, fröhliche Bilder mit winkenden Menschen oder palmenwedelnden Menschen. Das ist aber eine Illusion. In Wirklichkeit fand der Einzug Jesu in dichten Gedränge statt, Passafest, die Stadt war voll. Und ein Gedränge von Menschen, die eine hochexplosive Mischung bildeten von kulturellen, politischen und religiösen Spannungsfeldern. Wenn man so ganz kurz die Zeit sich dort anschaut, die letzten rein jüdischen Könige waren von den Römern abgesetzt. Ab 37 vor Christus konnte Herodes der Große, das war wie ein eingesetzter Vasallenkönig von Roms Gnaden, konnte er nach diversen Turbulenzen mit Hilfe römischer Legionen ganz Jerusalem und ganz Judäa unter seine Herrschaft bringen. Der begann dann auch den Neubau des Tempels, aber er war von den Juden gehasst. Er war gehasst, weil er hohe Steuern auflegte und weil er rücksichtslos mit großer Brutalität gegen seine Widersacher vorging. Seine Grausamkeit war sprichwörtlich. Er ließ zum Beispiel seine Frau hinrichten und 3 seiner Söhne. In der Zeit Jesu herrschten dann 4 seiner Söhne weiter, die sich dieses Reich aufteilten, aber sie waren genauso verhasst. Es herrschte Rechtsunsicherheit im Land, Korruption. Viele der jüdischen Bevölkerung waren arm und in Bereichen des Landes waren Räuberbanden am Werk, so wie Jesus das auch aufgreift in einer Erzählung, die Leute überfielen. Und innerjüdisch war das Judentum zerstritten in verschiedene Richtungen. Die Sadduzäer, die sozusagen von einem Priester herkamen, wiederum die gegen die Pharisäer und speziell deren Schriftauslegung und Auslegungstraditionen, die Essener, die eine mehr ordensähnliche Gemeinschaft auf der Grundlage von Gütergemeinschaft und von Askese bildeten, und dann die Zeloten, sowas wie der bewaffnete Arm der pharisäischen Bewegung. Und in so eine Situation zieht Jesus ein, nicht in so eine, wie uns das oft solche Bilder prägen. Und ich habe mal versucht zu zeigen, was uns vielleicht oft so auf den ersten Blick gar nicht klar ist, welche tieferen Dimensionen denn in diesem Text anklingen, die vielleicht nicht immer alle wahrnahmen, die aber unterschwellig vorhanden waren. Und das ist wie eine rote Linie, die sich da thematisch durchzieht. Das Passafest, was war das? Das war die Erinnerung und die Feier der zentralen Befreiungserfahrung des jüdischen Volkes. Ja, der Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei und die Niederlage einer Großmacht, ja, durch Gottes Kraft. Oder die Palmzweige, die da so harmlos oft in den Bildern gewedelt werden. Auch sie haben eine tiefe Bedeutung. Zum Beispiel Makkabäerbuch, das ist sozusagen ein spätes alttestamentliches Buch, ein sogenanntes apokryphes Buch. Da heißt es, am 23. Tag des zweiten Monats im Jahr 171 zogen die Israeliten mit Musik und Gesängen in Jerusalem ein. Sie trugen Palmzweige in den Händen und sangen Freudenlieder, denn Israel war von einem gefährlichen Feind befreit. Jesus zieht zum Passafest in Jerusalem ein. Die Menschen feiern die Befreiung ihres Volkes aus der Sklaverei von einer Großmacht, den Ägyptern. Stellt euch vor, was da sofort alles mitschwingen wird. Sie ergreifen Palmzweige, die schon immer in der Vergangenheit gerne bei besonderen Siegen Gottes gewedelt wurden. Und Palmzweige waren so symbolträchtig für Befreiung und für Rettung, dass sie sogar noch Jahrzehnte nach Jesus in die neutestamentlichen Schriften Eingang gefunden haben. Offenbarung 7, ich sah eine riesige Menschenmenge, sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und rief mit lauter Stimme, die Rettung kommt von Gott und dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und auch dieses Hosanna, was wir in so manchen Lobpreisliedern der 80er Jahre drin haben, auch das ist sehr nachdenkenswert. Es steht nämlich auch in einem Kontext von Lob, aber eben auch Bedrängnis, aus der der Psalmschreiber gerettet wird. Und Hosanna ist ursprünglich kein Lobruf, sondern die Bedeutung des hebräischen Wortes ist, O Herr, hilf! Und da heißt es, der Text, auf dem sich das bezieht und wo das erste Mal vorkommt, Psalm 118, O Herr, hilf, o Herr, gib doch Gelingen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und so ist Hosanna nicht auch nur irgendwie ein frommer Lobruf, sondern da klingt in dieser ganzen komplexen Situation mit den Römern der Ruf nach Hilfe mit. Hilf doch, hilf bitte. Und auch der da kommt, das wird natürlich für die Menschen sofort auf den Messias bezogen. Der kommt im Namen des Herrn. Und in diesem Psalm ist ganz nebenbei auch der Eckstein drin, den die Bauleute verworfen haben und der auch auf den Messias verstanden wurde. Und selbst der Esel bekommt plötzlich politische und religiöse Sprengkraft, denn er findet sich im Alten Testament an einer Stelle, die die Römer vermutlich oder Gott sei Dank vielleicht nicht gekannt haben, aber die religiöse Elite, die Pharisäer und die Sadduzäer, die wussten sehr wohl den Kontext dieses Verses. Ich lese euch diesen Text Zacharja 9, 8 bis 10 vor, wo in der Mitte sozusagen das ist, was die Jünger damals nicht verstanden haben. Und schaut euch den Kontext an. Ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, dass keiner dort hin und her ziehe und der Treiber nicht mehr über sie komme. Tochter Zion, freue dich sehr, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Ende bis zum anderen. Und dieser Text wird im Kontext einer riesigen Weltmacht gesprochen, die nicht scharf drauf war, dass ihr Bogen zerbrochen wird. Also haben wir als erstes, dass sich durch diesen Einzugstext immer wieder das Motiv der Befreiung zieht. Ja? Gott ist der, der Befreiung schenkt, egal wie Politik und gesellschaftliche Umstände sind. Und der Messias klingt an, der diese Befreiung bringen wird. Was haben die verschiedenen Menschen, die drin vorkommen in dieser Geschichte, vielleicht gedacht oder gefühlt in dieser aufgeladenen religiösen, politischen Situation? Was haben sie ersehnt oder gesucht? Ich versuche mal, die Geschichte durchzugehen. Ich habe es genannt, die Suche der Menschen beim Einzug Jesu. Als erstes die Besucher des Passafestes. Hosianna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Also wer das rief, der kannte, wo das herkam. Und die hatten nicht nur die alte Großmacht Ägypten im Auge, die schon mal von Gott niedergeworfen wurde, sondern sie sehnten auch die zukünftige Befreiung herbei. Und sie fügten einen kleinen Zusatz dazu, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und das war religiös und politisch höchst brisant und sozusagen ein direkter Bezug auf den erwarteten Messias. Die Frage ist, wie stark sozusagen das religiöse Moment dabei war. Ja, diese Glaubenssehnsucht nach dem Messias, dem Erlöser. Oder ob es für viele nicht einfach so war, dass sie einen Messias ersehnten, weil sie auf gut Deutsch die Nase von den Römern mehr als voll hatten. Weil sie nur litten unter den Römern und endlich jemand wollten, der diese Römer wegfegt. Samt ihren Statthaltern, Soldaten, Beamten, Zöllen und Steuern. Sie waren auf der Suche nach dem Messias, aber vielleicht ganz oft, um einfach endlich in Frieden ein normales Leben führen zu können und die kargen Früchte ihres Lebens genießen zu können. Dann weiter. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er reitet auf einem Eselsfohlen. Das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Waren die Jünger auf der Suche nach dem Messias? Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt müssten die, wenn man alle vier Evangelien zusammenschaut, da hatten die schon die deutliche Ahnung oder manche schon die formulierte Einsicht, du bist der Messias. Aber an diesem Punkt waren sie wie vernebelt. Die volle Tragweite dessen, wer Jesus als Messias ist, war ihnen noch verborgen. Und vielleicht ist es auch bei uns manchmal so, dass wir lange mit Jesus unterwegs sind. Ja, wir wissen all die Dinge, wir glauben an ihn als Messias. Aber die volle Tragweite dessen, was es für uns, für unsere Gesellschaft, für die Welt bedeutet, haben wir wie die Jünger noch nicht erfasst. Dann die Leute in der Menge. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört. Also einige der Menschen in der Menge hatten dieses krasse Auferweckungswunder erlebt. Aber viele hatten nur vom Hörensagen gehört, dass Jesus jemand auferweckt haben soll. Und ich glaube, viele, die da unterwegs waren, die wollten einfach das mal selbst erleben, was dahinter steckt. Oder auch schlichtweg, die waren aus Neugierde. Die waren auch aus so einem Nervenkitzel dabei. Ja, was wird passieren mit diesem Jesus? Stellt euch eine nicht digitale Welt vor. Da kann man sich nur auf die Dinge stürzen, die analog passieren. Ja, Menschen, die sich streiten, ja, Pharisäer mit Jesus, Wundertäter, die auftreten, Menschen, die getötet und gekreuzigt werden. Alles, was eben in dem Alltag analog passieren kann. Und so denke ich, waren viele von denen aus reiner Neugier, aus Sensationslust, aus endlich mal aus dem Alltag raus und was erleben, unterwegs zu schauen, wer dieser Jesus sei. Die Pharisäer. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen, alle Welt läuft ihm nach. Die Pharisäer glaubten definitiv an den kommenden Messias und den Erlöser ihres Volkes. Nur ihre Bilder des Messias im Kopf, ihre Vorstellungen und auch was davon sie aus der Schrift sozusagen nahmen, welche Messias-Prophetien und welche nicht, die machten es ihnen unmöglich, bis auf ganz wenige Pharisäer ihren Messias zu erkennen. Denn er war ein Konkurrent. Es war ein Messias, der ihnen die Gunst des Volkes stahl. Ein Messias, durch den Menschen sie und ihre Lehre in Frage stellten, obwohl sie an einen Messias glaubten. Und dann am Schluss die Griechen. Unter den Festbesuchern, die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagte: Herr, wir möchten Jesus sehen. Ich finde, diese Suche klingt echt. Vielleicht so ein bisschen wie Zachäus auf seinem Baum, der Jesus sehen wollte. Ja, sie hatten was gehört, sie wollten ihn sehen. Sie waren als Griechen zum jüdischen Glauben sozusagen gegangen, was ja schon mal ein gewaltiger Schritt ist. Aber an dem Punkt kommen sie in eine Sackgasse. Das ist eins der wenigen Male sozusagen, wo Jesus sich verweigert so einer Frage oder andere Prioritäten setzt. Und auch das kann auf der Suche nach dem Messias oder auch wenn wir manchmal an Punkten auf der Suche nach Jesus sind, passieren. Nicht immer führt das zu einem Ergebnis. Manchmal geraten wir auch in eine Sackgasse, wo wir akzeptieren müssen, das ist jetzt erstmal Dead End. Hier geht es nicht weiter und ich muss die Suche woanders fortsetzen. Zusammenfassend, die Suche der Menschen nach dem Messias beim Einzug Jesu ist zutiefst verständlich und nachvollziehbar. Und sie bleibt trotzdem eben mal einseitig, mal ohne Verständnis, mal sehr selbstzentriert, mal sehr machtorientiert oder schlicht ohne Antwort. So, wenn ich euch jetzt fragen würde, seid ihr auf der Suche nach Jesus, dem Messias, Erlöser und Heiland der Welt? Dann würden vielleicht viele sagen, nee, warum denn? Nee, bin ich natürlich nicht, denn ich weiß doch, dass Jesus mein Retter und mein Heiland ist. Wenn wir jetzt ins persönliche Gespräch kämen und ich würde einzelne von euch individuell fragen, wie ist es mit deiner Suche in Bezug auf Jesus? Würden wahrscheinlich schon mehr antworten, ja, das stimmt, ich weiß, dass Jesus mein Heiland ist, aber trotzdem bin ich auf der Suche. Ich verstehe so vieles an Jesus noch nicht. Meine Glaubenskonzepte passen oft nicht zu meinem Alltag. Ich bin wie in der Sackgasse. Oder ich möchte wie die Menge, die mitläuft, ich möchte endlich mal so richtig krasse Wunder von Jesus sehen. Oder ich habe keine Römer, aber ich habe so links und rechts auf der Schulter und wo auch immer meine persönlichen kleinen Unterdrücker, die mir das Leben schwer machen. Und die würde ich gerne loswerden. Oder auch, ich bringe die tollen Worte von Jesus noch so wenig mit meinem Alltag zusammen. Also ich denke, wir haben viele von uns Jesus als Erlöser gefunden. Und trotzdem bleibt die Suche, ja, ihn näher und tiefer zu erfassen und zu erleben. Und Jesus gibt selbst am Ende dieses Textes eine Antwort auf diese Suche, die vorher passiert ist, und seinen Einzug. Er sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für die Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Lasst uns doch gemeinsam, obwohl wir schon wissen, die meisten von uns, Jesus ist mein Heiland, trotzdem auf der Suche nach ihm bleiben. An diesem Text zum Beispiel zu fragen, Jesus, wo bin ich in Gefahr, alleine zu bleiben, wie es dieses Wort sagt, weil ich bestimmte Dinge in meinem Leben nicht loslassen will. Eine Gewohnheit, eine falsche Priorität, eine Sichtweise, die Jesus nicht teilt. Jesus, wo halte ich in meinem Inneren, meinem Denken, meinem Verhalten, meinem Tun, meinem Lassen Dinge fest, weil ich es eben so gewohnt bin oder weil es rings um mich üblich ist? Manchmal ist das die beste Art und Weise, direkt uns an Jesus zu wenden und zu sagen, Jesus, wo bin ich der, der noch nicht sterben will, loslassen will von bestimmten Dingen, obwohl du mir sagst, dass sie schädlich sind. Und manchmal brauchen wir das, dass wir das gemeinsam tun, dass wir uns miteinander auf die Suche nach Jesus machen. Dass wir fragen, Jesus, wo bist du denn 2024? Ja, hier in Wiesbaden, hier im großen Rhein-Main-Gebiet, hier mit unserer Gemeinde. Was wirkst du schon? Öffne uns die Augen. Ja, wo willst du wirken mit uns als Gemeinde, mit den Stärken, die wir haben oder sogar mit den Schwächen, die wir haben? Wo willst du uns befreien, bevollmächtigen durch Jesus in uns? Wo dürfen wir dir dienen? Wie können wir dir heute nachfolgen? Das sind nur Fragen am Anfang. Aber wir gehen doch davon aus, dass Jesus antworten wird. Durch sein Wort und sein Geist, individuell und auch für uns alle. So, zum Schluss bete ich jetzt noch und ihr könnt euch einfach innerlich in dieses Gebet mit einklinken. Jesus, ich danke dir, dass sich diese Spur der Befreiung und Rettung durch diesen Einzug zieht. Und auch wenn die Menschen vielleicht damals oft sich das ganz anders vorgestellt haben, bist du trotzdem mit Tod und Auferstehung der Retter und Befreier dieser Welt geworden. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns individuell und als Gemeinde in deine Nachfolge gerufen hast. Und ich bitte dich, öffne uns die Augen, wo wir versuchen, Gewohnheiten, Liebgewonnenes, dunkles, schweres, Suchtverhalten, Ängste festzuhalten und sie nicht in deine Hände geben wollen. Ich bitte dich, dass wir erkennen, was ist dein Leben in dieser Zeit, 2024, hier für uns, hier in Wiesbaden und dem ganzen Umland. Ich bitte dich, öffne uns gemeinsam die Augen, was auf deinem Herzen ist und was dir Freude macht, wie wir dir jetzt und heute dienen und nachfolgen können und Menschen durch dich und in dir in die Freiheit und in die Rettung führen können. Amen.